Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Goodcast, zum dritten und letzten Teil unseres Jubiläums-Specials 10 Jahre Viva Equality. Mein Name ist Tilman Perez und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge. In den ersten beiden Folgen sind wir gemeinsam durch die Geschichte gegangen, von den Anfängen bei Librileo bis zur Gründung von Viva Equality. Und wir haben gehört, wie die Organisation heute wirkt. Heute wagen wir einen Blick nach vorn. Welche Träume und Visionen gibt es für die kommenden Jahre? Welche Projekte warten darauf, Wirklichkeit zu werden? Und was wünschen sich die Menschen, die Viva Equality seit so vielen Jahren mit Herz und Leidenschaft prägen? Lasst uns gemeinsam in die Zukunft schauen und uns von Hoffnungen und Ideen inspirieren lassen. Was würde Julius Bertram, was würde der dem Julius vor 10 Jahren, 15 Jahren sagen?
Was ich meinem 15-jährigen Ich empfehlen würde, ist, unterschreib niemals Verträge, deren Inhalt du nicht verstehst. Das wäre echt ein richtig guter Ratschlag, weil der ist relativ einfach zu befolgen.
Ist das passiert, ja?
Ja, ja. Bis vor kurzem, gestern erst. Nein, das ist inzwischen ist es auch total einfach. Wenn ich einen Vertrag nicht verstehe, dann schmeiße ich ihn bei ChatGPT rein. Das Ding sagt mir, was drinsteht. Das war bis vor zwei Jahren war das noch anders. Hm. Aber da wäre mein Ratschlag ein anderer gewesen. Da wäre mein Ratschlag gewesen, such dir einen Anwalt. Die sind dafür da. Die kosten einfach scheiße viel Geld. Wirklich gute Anwälte, Anwältinnen, gute Steuerberaterinnen. Die kosten einfach viel Geld, aber das hat seinen Grund. War nicht an dem Ende. Der zweite Ratschlag wäre wahrscheinlich, regelmäßig Situationen, in denen wirst du es für die richtige Reaktion halten, richtig doll mit der Faust gegen etwas gegenzuschlagen. Und zwar, ich meine jetzt nicht physisch, sondern Vorhandenes einzureißen, um Dinge neu aufzubauen, Leuten immer offen und ehrlich die Wahrheit ins Gesicht zu schlagen und wirklich mit der Faust durch die Tür laufen zu wollen. Und das ist nicht immer klug. Und ich glaube, das wäre der beste Ratschlag, da vorher drüber nachzudenken, wann ist der richtige Moment, um sich einfach zurückzunehmen, die Arme hinterm Kopf zu verschränken, das Ganze auf sich wirken zu lassen und einfach nichts zu tun oder sogar intuitiv anders zu handeln, als man intuitiv machen würde. Das wünsche ich mir wirklich, ich hätte das früher gelernt.
Wenn die Sarah von heute mit der Sarah von damals sprechen würde, was sie ihr sagen würde?
Ich hatte viele Momente, die insgesamt immer schön waren und hatte aber ganz lange immer so ein Streben von, und was kommt jetzt? Und was passiert in 2 Jahren? Oder wo muss ich hin? Und ich hätte mir gesagt, nimm das doch an und koste es noch mehr aus. Ich hatte immer so ein Gefühl von, ich muss doch zielstrebiger sein. Ich würde jetzt nicht ablegen wollen, zielstrebig zu sein und würde das Menschen irgendwie nicht ausreden wollen. Aber da zu wissen, geht immer um die Balance und es sind auch Tage gut, in denen man einfach nur auf einer Wiese liegt. Die hatte ich auch garantiert jede Menge, ja. Aber hatte dann wahrscheinlich währenddessen nicht auf der Wiese gelegen, habe immer den Gedanken, was mache ich denn jetzt als nächstes?
Warum Podcast machen?
Ich habe angefangen mit dem Podcast machen. Da war das noch in den Kinderschuhen, da hatte echt noch keiner drüber nachgedacht. Ich gehörte zu den Podcastern der ersten Stunde. Als ich den ersten Podcast aufgezeichnet habe, das muss 2017 gewesen sein oder 2018, da war das noch lange nicht so ein Ding wie heute. Und damals gab es keinen Podcast für Social Entrepreneurship. Das war die Grundidee. Ich dachte mir einfach so, hey geil, ich kenne voll viele Menschen und jetzt rede ich mit denen darüber, warum sie Social Entrepreneure sind. Dann habe ich es für den Bundesverband der Deutschen Stiftung gemacht und habe mit Stiftungen geredet, was ihre Stiftungsarbeit betrifft. Und jetzt mache ich es wieder selber. Und unterhalte mich mit Menschen vor allem darüber, warum sie das tun, was sie tun. Also warum sie etwas Gutes tun. Weil das, finde ich, ist eine durchaus berechtigte Frage. Warum gibt es Menschen, die etwas Gutes tun? Was unterscheidet die von anderen Menschen? Ich finde es mega spannend, mich mit Menschen zu unterhalten. Ich finde es mega spannend, herauszufinden, was sie antreibt, warum sie Dinge tun oder warum sie bestimmte Dinge eben nicht tun. Warum sie Dinge anders sehen. Warum ist es so, dass manche Menschen reflektierter auf die Welt blicken als andere Menschen?
Was würdest du sagen? Was ist in den nächsten 5 Jahren? Wie sieht es da aus? Wie soll es da weitergehen? Was ist dein Traum?
Oh, das sind ja 2 verschiedene Dinge. Das eine ist was mein Ziel und das andere ist mein Traum. Mein Traum, und dann ist Traum auch noch so ultra big natürlich. Ja? Also Traum ist ja irgendwie so, klingt wie one in a million oder so. Mhm. Ein Lebenstraum für immer. Dann wäre mein Traum wahrscheinlich am Strand zu leben, okay, weil ich Wasser und Strand so gern mag und ich immer das Gefühl habe, es gibt einen guten Flow. Aber mein Traum für unsere Organisation, für Viva Equality, Ach krass, du hast das quasi vorher auch schon so gemeint. Also mein, wenn du das willst, ist es zu meiner Integrität oder auch zusätzlich zu meiner Identität gehört schon dazu, dass es fair und gerecht ist und dass es das in meiner Bubble mindestens ist und dass ich mich mit Menschen umgebe, mit Mitarbeitenden umgebe, Umfelder schaffe und in denen es ein Umfeld gibt, das lebenswert ist und arbeitswert. Also auch das Arbeitsleben soll so gebastelt und gebaut sein, dass es das wert ist da. Und dass es mit dem Selbstwert auch übereinstimmt und den nicht mindert. Also ich glaube, dass wir, also selbst wenn ich jetzt am Strand leben würde, wäre mir das immer noch wichtig als mein Wert. Jetzt nochmal zu dem Traum für unsere Organisation. Das ist schon ein ganz konkreter Plan, den wir in 5 Jahren verfolgen wollen. Nämlich, dass wir 60 BeraterInnen haben, die eben in den verschiedenen Sprachen beraten. Ich glaube, mit den Sprachen sind wir schon ganz gut aufgestellt. Türkisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Farsi. Polnisch, Deutsch und Englisch. Vielleicht habe ich sogar noch Sprachen vergessen. Und dass eben wirklich alle Familien, die berechtigt sind, Gelder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu nutzen und abzurufen, das wirklich kennen. Also, dass es einfach so eine große Welle hat, dass genug Menschen darüber Bescheid wissen, genug Mitarbeitende sich wirklich in der Tiefe auskennen und sich auch empowered fühlen, das Wissen zu teilen, dass familiengerechtere Chancen haben, dass Kinder teilnehmen können, dass klar ist, dass jedes Kind mit auf Klassenfahrt fährt und nicht, weil man erst sagen muss, oh, ich habe kein Geld, bitte könnt ihr für mich sammeln oder jemand aus der Elternvertretung sagt, wir sammeln gerne, wir machen das auch anonym, sondern dass es einfach eine Selbstbestimmtheit ist für die Familien, dass, weil sie das genauso wissen und genauso fühlen, wie sie es kennen, dass man seine Stromrechnung bezahlen muss oder eben, wenn man nicht arbeiten kann, eine Unterstützung erhält, wie Bürgergeld, dass es so selbstverständlich sein soll, dass sie auch Unterstützung für ihre Kinder erhalten, weil die Zeit kommt nicht zurück und auch die Prägephase für die Kinder kommt nicht zurück. Und auch das Ganze drumherum zu wissen, mein Geld musste jetzt hier eingesammelt werden für die Kinder oder ich musste erst 5-mal mit meinen Eltern darüber reden, wie können wir das lösen? Das sollte selbstverständlich sein, dass Klassenfahrten über das Bildungs- und Teilhabepaket für jedes Kind, das eben finanziell in schwierigen Lebenslagen lebt, problemlos bezahlt wird und überwiesen wird für die Familien.
Warum denkst du, tun Menschen etwas Gutes?
Ich glaube, dass es zwei unterschiedliche Arten von Menschen gibt, was das angeht, wenn sie sich dafür entscheiden, etwas Gutes zu tun. Nummer eins, sie sind entsprechend sozialisiert worden. Das heißt nicht, dass ihnen ihre Eltern gesagt haben, tu etwas Gutes, sondern sie haben irgendwelche prägenden Erlebnisse gehabt. Das kann schlechtes Erlebnis in der Schule gewesen sein, wo jemand Ungerechtigkeit widerfahren ist. Das kann sein, dass in der Familie Generationen zurück sich jemand engagiert hat und dass es in der Familie als Legende weitergetragen wurde. Mhm. Das kann sein, dass jemand Erfahrungen anderer Art gemacht hat und sagt, ich setze mich jetzt für eine bestimmte Community ein, also in irgendeiner Art und Weise sozialisiert. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, dass es eine andere Rubrik gibt und das sind die, die einfach ein Problem lösen wollen. Das heißt, die sehen etwas und das muss nicht zwangsläufig in ihrer Biografie begründet sein, dass sie sich dafür einsetzen wollen, sondern sie haben einen Lösungsansatz. Sie sehen einfach, dass etwas anders laufen sollte, als es bisher läuft. Also eine Person zum Beispiel, die sich dafür einsetzt, dass das Coden in die Schule kommt, setzt sich ja für etwas Gutes ein, muss aber nicht zwangsläufig miese Erfahrungen mit dem Computer gemacht haben als Kind. Ich glaube, das ist aber nur meine Theorie. Also es wird wahrscheinlich noch andere Theorien geben, aber das scheint mir für mich zumindest erstmal eine hinreichende Begründung zu sein, wenngleich ich wirklich total daran interessiert bin, das weiter rauszufinden und zu erforschen, warum das so ist.
Hm. Glaubst du, es gibt Stigmata, Familien, die Hilfe brauchen, die sich aber keine holen?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, gibt es.
Was würdest du diesen Menschen sagen wollen?
Ich finde, dass meistens Menschen, die unter diesen Stigmata leiden, Eltern ja oft dann, nicht alle natürlich, aber dann doch, die Motivation für die Kinder dann einzutreten, ist dann doch größer und Lösungen zu finden und das zu überwinden. Die größere Herausforderung ist eine gesellschaftliche, eben auf der anderen Seite zu gucken, was ist gerecht und da ins Gespräch zu gehen. Dazu bräuchte es wahrscheinlich Dialogformate, Aufklärung, aber nicht nur Aufklärung, weil das natürlich tief verankert, wie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Meinung und Wissen festigen und erlernen und dann eben für sich selbst die Entscheidung treffen, dass es nicht in Ordnung ist, dass Menschen finanzielle Unterstützung erhalten oder nicht arbeiten können oder nicht genug arbeiten können oder krank sind. Also das ist ein riesen Thema. An dem ackern wir ja noch nicht mal jetzt explizit. Aber wenn es jetzt um einen richtig großen Traum wäre, dann wäre das mein Traum, dass ich dass wir sozialer miteinander denken und handeln. Und für mich ist es auch wichtig, aktiv und ich bin ein Mensch, für mich ist es wichtig, was zu leisten und das gibt mir auch was. Also mir gibt Arbeit auch wirklich eine Freude an vielen Tagen. Aber zu akzeptieren, dass so wie wir unseren Kindern jetzt beibringen, Farben sind für alle da. Wir haben verschiedene Hautfarben. Einfach Menschen sind groß und klein und dünn und dick.
Ja.
Und das ist auch genau richtig so. Es gibt da kein richtig und kein falsch.
Wo siehst du Viva Equality in 5 Jahren? Wo willst du hin? Wo wollt ihr hin?
Im besten Fall brauchst du uns ja in 5 Jahren nicht mehr. Entweder weil jemand dieses unsägliche BUT-System abgeschafft hat oder weil wir so viele Familien beraten haben, dass alle Menschen wissen, dass es dieses BUT gibt. Das wäre der Optimalfall. Das wäre quasi wirklich Vision. Ja, du guckst so, aber es ist total hohl. Die meisten NGOs, aber viele arbeiten ja irgendwie, weil sie sich dann selber erhalten haben und sich ein Umfeld geschaffen haben, in dem sie weiter existieren. Aber es ist doch total hohl. Also das System an sich ist ja beknackt. Das System an sich sollte so nicht sein. Und wenn man auf die Idee kommen würde, einfach Familien, die armutsbetroffen sind, pauschal mehr Geld auszuzahlen, dann wäre das 1000-mal besser, als dass man niemanden wie uns bezahlt, damit wir die Familien beraten, wie sie an Geld kommen. Wir haben 2024, haben wir ein echt hartes Jahr gehabt. Wirklich. Und es gab 2024, gab es 2 Monate, in denen der Forecast, also die Reichweite, in die ich planen konnte, unterhalb von 2 Monaten lag. Und das war schon echt richtig scheiße. Das war schon wirklich so, dass ich dachte, ey, das halte ich nicht lange durch. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Es gibt vielen Sozialunternehmerinnen, geht es genauso, dass sie das immer mal wieder temporär haben, weil die in irgendwelchen Förderverträgen hängen, die dann auslaufen, dann springt ein Förderer ab, ein neuer kommt dazu. Es ist halt ein super volatiles Geschäft, weil wir ja nicht auf eine Zielgruppe hinarbeiten, sondern am Ende immer an irgendwelchen Fördermittelgeberinnen hängen. Und das war schon, da habe ich 2024 mehrere Haken gemacht, als ich wusste, dass wir da raus sind. Wir haben einfach über Jahre sehr gute Arbeit gemacht. Wir haben über Jahre hinweg mit den richtigen Menschen geredet. Und dann hatten wir wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen Glück. Und am Ende sind wir Förderpartner der Postcode-Lotterie geworden. Und als Förderpartner der Postcode-Lotterie bekommst du unrestricted funding über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wir bekommen jährlich einen Betrag, einen mittleren 6-stelligen Betrag für die nächsten 5 Jahre, jetzt noch 4,5 Jahre. Und das ändert die Art und Weise, wie du so ein Unternehmen leiten kannst und wie du so ein Unternehmen führst. Aber es geht vor allem darum, dass es solche Fördermittelgeber braucht, Fördermittelgeberinnen braucht, wie die Postcode-Lotterie, die unrestricted funding an mittlere und größere NGOs geben. Das würde systematisch etwas verändern. Für uns war es in dem Moment was Geld, klar. Aber es geht auch um die Art und Weise, wie gefördert wird. Also hätte man uns gesagt, guck mal, hier sind jetzt einmalig, sagen wir, 300.000 Euro. Die darfst du aber nur in folgendem Rahmen ausgeben, hätte uns das überhaupt nicht weitergeholfen. Es hätte das Problem wahrscheinlich sogar nur vergrößert oder aufgeschoben. Aber zu sagen, wir glauben, dass ihr als Organisation richtig gute Arbeit macht und deswegen kriegt ihr für die nächsten 5 Jahre einen festen Betrag, jedes Jahr wird er überwiesen, damit ihr eure Arbeit richtig gut weitermachen könnt, damit ihr als Organisation wachsen könnt, das macht einfach einen Riesenunterschied.
Also das ist auf jeden Fall auf dem Weg passiert, dass wir jetzt da sind, wo wir gelandet sind. Und das habe ich vorher nicht so als Ziel visualisiert und bin da dann zielstrebig hingestampft, sondern ich habe einfach extrem viel erlebt, dadurch, dass ich eben 3 Kinder bekommen habe und 3 Firmen gegründet habe in 6 Jahren. Das war super kompakt und das hat mir viele Chancen gegeben, daran zu wachsen und einfach mit mir selbst mich besser kennenzulernen und Verschiedenes auszuprobieren. Also und eben eher noch auf dem Weg im Daily Business. Also wenn ich mich als Person hier im Team sehe, wie ich mit den, natürlich bin ich schon mit ein oder anderen Menschen auch aneinander gerammelt, gerasselt und auch vor einigen Jahren schon, vor beinahe, 6, 7 Jahren und durfte dann daran wachsen. Und dann habe ich auch übrigens Dinge, die wurden mir dann immer wieder geschickt. Also die Dinge, die ich nicht gut gemeistert habe, die durfte ich auch schon 3, 4 Mal üben, bis ich dann gemerkt habe, so.
Was sind das so für Dinge?
In Ansatz schon damals Dinge, die ich nicht gut kommuniziert habe, aus Angst, die Harmonie zu verlieren, dass die Stimmung nicht gut mehr danach ist oder dass ich einen Weg finden möchte oder wollte, damit klarzukommen. Ich dachte, ach, ich kann das ja verstehen, ich kann damit klarkommen. Aber zu merken und zu lernen, das ist für alle viel besser, wenn man miteinander frühzeitig das so Sachen bespricht und Konflikte gibt es ja quasi jeden Tag. Schon alleine, was der eine möchte das essen und der andere das. Exakt, und das quasi einfach zu lernen, dass es im Kleinen anfängt und im Großen endet und dass es aber immer eine Lösung dafür geben kann, wenn es die Möglichkeit gibt, zu reden. Also ohne Reden ist sehr, sehr schwer. Klar. Wenn eine Person da nicht die Bereitschaft mitbringt, das ist es nicht möglich, Konflikte zu lösen. Aber ansonsten ist es eigentlich möglich. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe oder die mich sicherlich hat wachsen lassen. Und vielleicht kann man ja auch auf die Gesellschaft übertragen.
Wenn ich dir jetzt morgen sage, ey, ich will geil selber Social Entrepreneur werden. Du hast jetzt 10 Jahre schon richtig reingeballert. Was würdest du mir sagen?
Ich würde einen Ratschlag weitergeben, den ich vor kurzem von Matthias Scheffelmeier bekommen habe. Und das wäre, tu verdammt die Basisarbeit richtig gut. Die meisten verzetteln sich, das ist nur eine Beobachtung und gestützt durch das Interview mit ihm. Die meisten machen, die verzetteln sich nicht, sondern die machen verdammt guten Job, indem sie ein Problem lösen für ihre Zielgruppe. Das, was die meisten aber überhaupt nicht gut machen, sind die Basics klären. Also Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Mietverträge, vernünftige Ablagen. Der ganze Schissel, den du brauchst, vor allem wenn deine Organisation anfängt zu wachsen. Und wenn du das einmal am Anfang richtig gut aufgesetzt hast, dann macht es deine Arbeit einfacher. Es macht wirklich deine Arbeit bequemer und einfacher. Du willst nicht, dass deine Buchhalterin oder dass deine Steuerberaterin 5 Jahre später kommt und sagt, da haben wir kein Problem, hast du Scheiße gemacht. Das ist ein total lahmer Ratschlag, aber der ist wirklich gut. Die haben einfach ihre Daseinsberechtigung. Es gibt als Unternehmer, als Unternehmerin, es gibt Anwälte und Anwältinnen, die sind auf Arbeitgeberinnenrecht spezialisiert. Das macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Es gibt Steuerberater, die sind auf Gemeinnützigkeit spezialisiert. Es gibt einfach Leute, die sind auf Themen spezialisiert und die wissen es im Zweifel einfach besser. Die kennen die kleinen Nicklichkeiten und wissen, wie man in bestimmten Fragestellungen einfacher durchkommt. Man kann das alles selber machen. Das ist krass viel Abrieb persönlich. Das geht richtig an die Psyche. Oder ich bezahle jemanden dafür.
Was bedeutet das für Sie, so ein NGO zu sehen, das sich seit 10 Jahren dafür einsetzt, für Chancengleichheit?
Ich finde das ja faszinierend, weil das ganze Land lebt davon, dass es NGOs gibt. Ja. Dass es Leute gibt, die sich engagieren und eine Stelle finden. Ist ja so, es kann man ja gar nicht genug schätzen. Ist so, wenn ich meinetwegen auf Sport und Fußball gucke, ja, nicht die teuren Millionen Jungs da oder so, sondern der ganz normale Fußballverein, der kleine. Es gibt in Schöneberg den ersten FC Internationale, ja, coole Truppe, also die ganz bewusst gegen Rassismus sind, die auch damit leben, dass sie unterschiedlichste Herkünfte haben, bewusst vor sich hertragen. Und die machen so eine tolle Arbeit und das. Wir wissen ja, dass es Kindern was gibt, da zum Beispiel im Team zu sein und all sowas, Fairness-Regeln einzuhalten im Spiel oder außerhalb des Spiels. Und genauso ist, finde ich, das von kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass sich jemand genau darum kümmert. Das ist ja, soll ich sagen, eigentlich wäre das ja eine klare staatliche Aufgabe gewesen, ja, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Bildungs- und Teilhabepaket auch genutzt wird und nicht quasi das zur Spardose zu machen, so nach dem Motto, hoffentlich kommt keiner und belastet unseren kommunalen Haushalt damit. Und dann noch gerade in einer Gruppe, die Bücher und Spiele und so oder Puzzles sind doch gerade für die, bei denen die Eltern sich zu wenig kümmern oder wo es nicht genug altersentsprechende Unterstützung gibt. Ja. Und das, ja, man müsste es erfinden, wenn es das nicht schon gäbe, aber eigentlich auch brauchen wir es breiter. Ja. Eigentlich müsste Staat aus eigenem Interesse es den Familien aufdrängen, ja, und sagen, so, hier ist was, dafür haben wir das gemacht und ihr Kind braucht das. Ja. Und ich meine, das ist jetzt sozusagen im Wesentlichen kommunale Aufgabe, die haben so viel zu tun und so wenig Personal und werden angepfiffen, gerade mittlerweile, dass die Zeit heute noch schwieriger ist als vor 10 Jahren bei sowas, ja. Aber ja, und ich verbringe das mal zusammen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass der ganze Bildungsbereich unterschätzt wird. Wenn man sich das überlegt, was wir für, sagt man, Brennpunktschulen, aber es ist nicht nur der Punkt, also in Berlin sozusagen Sekundarschulen, ja, ohne Oberstufe. Dort findest du all die Kinder in großen Gruppen, die irgendwie von der Erwachsenenwelt alleingelassen wurden. Nach Corona noch schlimmer, weil sich dann ganze Familienzusammenhänge irgendwie aufgelöst haben und jeder nur noch seins machte. Kinder, die überhaupt keine altersentsprechende Geschichte kriegen, die nicht altersentsprechend ernährt werden. Und je kleiner, desto wichtiger Ernährung, weil dein Körper es nicht speichert. Und zwar eine gute Ernährung, nicht einfach Süßigkeiten und Weißmehl. Ja? Der Punkt ist ja, dass du, kann ich sagen, dass man eigentlich auch wissen muss, dass das die Probleme von morgen sind. Also sie werden ja noch größer. Was machst du mit lauter Kindern, die keinen Schulabschluss haben? Also zumindest irgendeinen Schulabschluss, damit man Lehre machen könnte. Und selbst wenn sie jetzt nicht machen, vielleicht sagen sie dann mit 28, jetzt mache ich eine Lehre. Ja, meinen Gesellen und gleich noch den Meister, wo wir ja sowas wie ein entsprechendes BAföG für später, also Erwachsenen-BAföG, mal erfunden und implementiert haben. Es ist so, da verwalten die Kommunen ihre eigene Misere. Und es wird nicht besser. Mit Fachkräftemangel verdienst du draußen in der Wirtschaft halt mehr als irgendwo in einem Bezirk, Kommune oder so, in einer kleinen Stadt. Und es ist auch noch nicht der Druck entstanden. Eigentlich brauchen wir eine Bewegung von vielen, von Eltern, von Kinderärzten, von sowieso, von alle zusammen, die sagen, Alarm. Aber ich meine, Alarm ist so wie bei Klima, ja. Dass alle sagen, ach nee, wird schon nicht so schlimm. Aber ich glaube, bei der Schule müsste man es auch sehen. Also wer pflegt uns? Wer erzieht unsere Kinder? Wer ist in der Schule? Wer repariert Autos? Alles.
Welche politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen würdest du dir wünschen?
Als allererstes hätte ich gern Frieden. Ich würde mir wünschen, weil da kann ich ganz viel mit abfrühstücken. Ich würde mir wünschen, dass unsere Kinder wirklich die Möglichkeit haben, eine richtige Zukunft sich aufzubauen. Da hängt einfach ganz viel mit dran. Da hängt politisch, innen- und außenpolitisch, da hängt ökologisch, ökonomisch und so weiter und so weiter. Also ich hätte mir das auch nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal in diesen Dimensionen denke. Aber ich mache mir schon relativ häufig Gedanken darum, dass wir unter Umständen die letzte Generation sind, die wirklich noch ganz gemütlich hier gerade, während sich die Raketen woanders um die Ohren geschossen werden, die immer noch einigermaßen gemütlich zu Hause sitzen und ihren Quatsch machen, so vor sich hinarbeiten können. Und könnte mir vorstellen, dass das für unsere Kinder oder unsere Enkelkinder vielleicht schon ganz anders aussieht. Und das wäre aber geil. Das wäre wirklich geil, wenn sie jetzt da noch ein bisschen was ändern würde.
Du hast den Werdegang von Julius und Sarah mitbekommen. Ja, was macht das persönlich mit dir?
Da ist im Wesentlichen ganz viel Stolz und Freude, muss ich sagen, für das, was die beiden aufgebaut haben. Und jeder, der selber schon mal ein Sozialunternehmen oder generell ein Unternehmen aufgebaut hat, weiß, es ist eine Achterbahnfahrt. Ja? Also ich habe mit Julius und Sarah, wir haben einige Erfolge gefeiert, aber wir sind gleichzeitig auch durch ein paar echte Täler der Tränen durchgewartet. Ja? Und manchmal mit unklarer Perspektive, wie es weitergehen kann und ob sozusagen die Organisation ein halbes Jahr später noch Bestand haben wird und so. Und die Leidensfähigkeit, die beiden dabei an den Tag gelegt haben, aber gleichzeitig auch so Kreativität und was ich ja anfangs schon sagte, so diese Umsetzungsgeschwindigkeit und Begeisterung, Dinge anzupacken und nicht aufzugeben, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und es macht mich unfassbar froh und stolz, wo Viva Equality jetzt steht und auf welchen doch recht verhältnismäßig für den Sektor sicheren Beinen das Unternehmen mittlerweile steht und wie aus der Idee, Bücherboxen zu versenden, jetzt so ein richtiges kleines Ökosystem geworden ist, das an ganz verschiedenen Stellen einen wertvollen Beitrag für den sozialen Sektor leistet. Ja, sei es über Makiko, wo etliche Organisationen, die ich kenne, wirklich von hochwertigen Illustrationen und Marketingkonzepten unterstützt werden. Wir selber als Orchides-Stiftung haben unsere Website von denen gestalten lassen, bis hin zur BUT-Beratung, die ja wirklich jetzt in mehreren Bundesländern irgendwie ein echter Baustein ist, um Kindern in benachteiligten Lebensverhältnissen zu ihrem Recht zu verhelfen, monetär unterstützt zu werden vom Staat. So. Und das ist für mich auf der einen Seite natürlich wahnsinnig frustrierend, dass es dafür einen externen Player braucht, aber weil gerade bei der BUT-Geschichte der Staat so eklatant versagt, finde ich es beeindruckend, welchen Beitrag da Librelio bzw. mittlerweile Viva Equality leisten kann.
Was wünschen Sie sich für Viva Equality?
Noch mehr Teilnehmende, noch mehr Einladungen, sich vorzustellen, noch mehr Nachmacher.
Haben Sie einen Rat für junge Menschen, die sich für Gleichstellung einsetzen wollen?
Ja, die Stimme erheben. Und das kannst du machen, wo immer du willst. In der Schulklasse, im Sportverein, auf der Straße, wenn du beim Bäcker stehst und was kaufst. Das kannst du eigentlich überall machen. Im Club, wenn jemand sich daneben benimmt. Man muss es nicht mal alleine machen. Man kann sich auch vornehmen mit seinen Freunden oder Freundinnen. Wenn das passiert, gehen wir zusammen hin und sagen nein. So reden wir nicht miteinander. Und das ist ja die Stärke, also sich zusammenzutun und da mal die Stimme zu erheben. Da kann man auch manchem älteren Menschen noch was vormachen. Man muss nicht heldinnenhaft sein, aber man fühlt sich, glaube ich, selber gut, wenn man mal zwischendurch gesagt hat, so reden wir nicht. Damit fängt es ja an.
Ja.
Dieses so reden wir nicht. Ich meine, ja. Ich weiß, es ist schwer. Du kannst beim Bäcker stehen oder im Bus und jemand redet irgendwie. Und dann zu sagen, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, dass Sie so den ansprechen dürfen? Also was würde Ihre Mutter dazu sagen? Also einfach mal auch so eine niedrige, in einer niedrigen Schwelle anzufangen zu sagen, ich bin selbstwirksam und ich kann da intervenieren, weil ich selber so auch nicht leben will.
Was würdest du Julius und Sarah sagen, was du ihnen persönlich wünschen würdest für die Zukunft?
Also ich würde Ihnen erstmal Danke sagen für den unermüdlichen Einsatz, den Sie in den letzten 10 Jahren immer wieder gezeigt haben, für das Durchhaltevermögen und Engagement für die Sache. Aber auch also großen Respekt für die eigene Reflexion so des eigenen Wertesystems und der persönlichen Weiterentwicklung, wo ich in den letzten 10 Jahren sehr gemerkt habe, dass so dieses ganze Thema Chancengerechtigkeit und Gerechtigkeit für Kinder, dass das einen immer größeren Stellenwert in ihrem Leben eingenommen hat. So. Und das hat mich immer sehr gefreut und beeindruckt, das zu sehen. Und was ich Ihnen persönlich wünschen würde, ist, dass Sie eine gute Balance finden, dabei trotzdem ausreichend innere Gelassenheit und Entspannung und Friede, Freude so zu finden. Und der Druck, den so ein Sozialunternehmen mit sich bringt, wenn man da in der Verantwortung ist, dass das gut balanciert und ausgewogen ist mit allen anderen Lebensbereichen und mit der nötigen Gelassenheit.
Wenn sich junge Menschen heute für Gleichstellung einsetzen wollen, welchen Rat würdest du ihnen geben?
Also das Erste, was ich, glaube ich, allen mitgebe, ist, was zu finden, was ihnen wirklich Freude macht. So, damit ich mich langfristig und gut einsetzen kann, muss es was sein, wo ich irgendwie sehr, sehr, sehr viel Freude daran habe, dass ich jeden Morgen gerne aufstehe und die Dinge tue. Es gibt ein gutes Buch, ich glaube, mit dem Titel Gutes besser tun, wo genau diese Frage wunderbar erörtert wird, also aus ganz verschiedenen Blickrichtungen. Und wenn man sagt, hey, ich bin, weiß ich nicht, Jurist und will mich für Gleichstellung einsetzen oder für Gleichberechtigung einsetzen, was auch immer, ist natürlich eine Variante, ich fange in irgendeiner NGO an und mache was so für die gute Sache ist und bewegt damit aber möglicherweise weniger als in der Top-Jura-Kanzlei anzufangen, in der Top-Anwaltskanzlei, ein herausragendes Gehalt zu verdienen und mit einer großen Spende jeden Monat die NGO auf diese Art und Weise zu unterstützen. Und ich glaube, erster Schritt ist, gut zu reflektieren, was ist eigentlich die Schraube, wo ich den größten Beitrag leisten kann. Ist es wirklich dabei, mich aktiv einzusetzen? Ist es wirklich die Frage, mache ich, weiß ich nicht, ein Lesementoring und lese eine Stunde die Woche mit einem Kind? Oder mache ich in der Stunde irgendwas, was perspektivisch 100 Kinder erreicht? So, da nochmal gut für sich zu reflektieren, um was geht es mir wirklich? Geht es mir nur um Wirkung oder geht es mir auch darum, das Gefühl zu haben? Weil sozusagen in der persönlichen Befriedigung ist es vielleicht viel schöner, die Stunde mit dem Kind zu lesen, weil ich nach Hause gehe und weiß, hey, ich habe hier wirklich ein Leben positiv beeinflusst. Ich sehe das Kind. Das fühlt sich vielleicht viel besser an, als in der Stunde irgendeine Software zu programmieren, die perspektivisch 100 Kindern oder 1000 Kindern das Lesen erleichtert. Und darüber mal gut nachzudenken, um was geht es mir eigentlich? Und bei diesen ganzen Gerechtigkeitsfragen, die so vielfältig sind, wirklich mal zu gucken, was ist der eine Aspekt, der mich wirklich begeistert und wo meine Flamme entzündet. Für mich kann ich das leicht sagen, für mich ist das die Leseförderung, aber es gibt so viele andere Bereiche, ja, wo auch Unterstützung gebraucht wird. Und da gut reinzuspüren, was ist das, was dich wirklich begeistert und dann da Gas zu geben.
Wenn alle smarten Menschen, die alle so smarte Ideen haben und gründen, ich fände es wirklich so hilfreich, wenn es angefangen wird zu denken bei den Mitarbeitenden und bei den KundInnen. Also wenn es heißt ja immer, du musst vom Kunden her denken. Und das tun viele, aber immer in Kombination mit, oh ja, welche Kundengruppe hat am größten Nutzen, welche Kundengruppe ist am ehesten bereit zu zahlen. Das bedeutet nicht, dass die Dinge was kosten müssen und sollen und dass die Mitarbeitenden und auch die Geschäftsführenden eben eine andere Verantwortung tragen und eben auch vergütet werden und auch gut vergütet werden. Wenn es anders gedacht wäre, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, vor allen Dingen, weil ich möchte Teil dessen sein und fände es natürlich toll und ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, dass die Gruppe ja, stetig wächst.
Damit sind wir am Ende unseres Jubiläums-Specials 10 Jahre Viva Equality angekommen. In dieser Folge haben wir nach vorn geschaut. Welche Visionen und Ideen treiben Viva Equality an? Wohin geht die Reise? Und wie können wir alle dazu beitragen, dass gleiche Chancen für Kinder und Familien selbstverständlich werden? Im Kern geht es dabei immer um Gerechtigkeit, um die Frage, wie wir als Gesellschaft dafür sorgen können, dass Herkunft, Geldbeutel oder Umstände nicht darüber entscheiden, welche Möglichkeiten ein Kind im Leben hat. Viva Equality kämpft seit 10 Jahren genau dafür und wird das auch in Zukunft tun. Wir hoffen, ihr konntet in diesen 3 Folgen spüren, was Viva Equality ausmacht. Die Anfänge voller Energie, die Gegenwart voller Engagement und eine Zukunft voller Möglichkeiten. 10 Jahre sind ein guter Grund zum Feiern, aber auch ein neuer Anfang für alles, was noch kommt. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Ich bin Tilman Perez und das war das Goodcast Special 10 Jahre Viva Equality. Bleibt neugierig, bleibt solidarisch und bis zum nächsten Mal.